Willkommen zur neuen Folge von Medien aber richtig, dem Medienpodcast der Volkshochschule Sächsische Schweiz Osterzgebirge. Es ist die Fortsetzung des Mitschnitts unserer Online-Veranstaltung vom 5. Mai 2022 zur Funktion von Falschinformationen als Kriegswaffe. Das Projekt Medien aber richtig wird ja gefördert durch die Sächsische Landesmedienanstalt. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit der Werkstatt 26 Königstein statt. Mein Name ist Thomas Lopau, freier Mitarbeiter beim MDR, meist bei MDR Sachsen im Radio und thematisch dort und auch als Host dieses Podcasts mit dem Thema Medienkompetenz einigermaßen vertraut. Die vorige Folge beinhaltete ja den Vortrag von Professor Lutz Hagen von der TU Dresden. Er hat dort den Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft inne. Und Rezeption von Nachrichten ist eines seiner Hauptaufgabengebiete. Fake News sind sozusagen sein Spezialgebiet. Er hat uns im Vortrag gezeigt, dass die Verbreitung von Falschinformationen Tradition hat und dass vor allem rund um kriegerische Handlungen Verschleiern und Desorientierung wichtige strategische Mittel sind. Zudem hat er in vielen Beispielen illustriert, welche Rolle manipulierte Nachrichten im aktuellen Ukraine-Krieg spielen. In dieser Folge fassen wir die an den Vortrag anschließende Diskussion zusammen. Da es der Mitschnitt einer Zoom-Übertragung ist, weicht die Tonqualität vom üblichen ab.
Jetzt ist die Frage, im Chat ist noch nicht allzu viel angekommen. Ich habe von Richard Kiel eine Frage an alle, aber es ist keine Frage eigentlich, sondern eher eine Feststellung, dass TikTok, da hatten Sie ja auch gesagt, dass Sie mit Ihren Kids da auch mitgelernt haben, quasi, dass TikTok zum politischen Medium würde. Und Richard Kiel schreibt, TikTok ist neben vielen anderen Social-Media-Plattformen immer mit Vorsicht zu genießen. Sehr oft findet man einige Tage später dann Belege für Deepfakes. Das bleibt also immer schwer zu prüfen. Das habe ich mir aus dem Letzten mitgenommen, dass man, wenn man die Quellen nicht prüfen kann, einfach mal ein bisschen ruhig bleiben sollte, ne? Und einfach ein bisschen abwarten sollte. Manche Dinge entstehen ja dann doch, weil dann die Profis rangehen und sich darum kümmern. So, jetzt ist die Frage, wer hat Fragen, schnell in den Chat schreiben oder auch gerne die Hand heben und sich melden. Ich muss nur eins dazu sagen, das ist bei Podcast-Veröffentlichungen notwendig. Wenn Sie jetzt selber mit uns sprechen wollen, dann brauchen wir von Ihnen im Nachgang schriftlich die Genehmigung, dass wir dieses Audiomaterial auch verwenden dürfen. Deswegen würde ich jetzt mal in die Runde geben, jeder, der jetzt hörbar wird, gibt quasi damit schon mal sein Einverständnis, dass er dann diese Bürokratie mit uns mitmacht im Nachgang. Ansonsten ist es kein Problem, entweder die Notiz in den Chat schreiben oder auch sprechen und ich sage es danach, das geht. Also, wir haben von Christina Richter erstmal Lob. Sehr spannender Vortrag, herzlichen Dank. Jetzt ist die Frage, Folie 26, jetzt müssen Sie blättern. Und da steht, zweite nicht mediale Öffentlichkeit. Was ist das gemeint, wer ist das?
Ja, die Folie 26 zeigt eben unter der Überschrift digitaler Strukturwandel der Öffentlichkeit, was sozusagen in den letzten 20 Jahren durch das Internet sich verändert hat. Früher war ja die Öffentlichkeit, also das, was sozusagen jedem zugänglich ist an Informationen, im Wesentlichen durch die großen Massenmedien gegeben. Wenn ich dort nicht war, habe ich nicht stattgefunden. Das hat ja zum Beispiel für viele extrem rechte Kommunikatoren in der Bundesrepublik gegolten, wo es so eine stillschweigende Übereinkunft zwischen den Medien gab, dass die dort zumindest nicht mit eigenen Aussagen präsent waren. Das ist jetzt im Internet natürlich ganz anders, ja, wo jeder seine eigene Website machen kann, wo jeder bei Facebook, bei TikTok ein Millionenpublikum erreichen kann, wenn er eben genügend Freunde hat, wenn er die Aufgreifkriterien der Algorithmen bedient, wenn die chinesischen Zensoren bei TikTok das durchreichen. Dazu würde ich nämlich auch gerne noch ein Wort sagen. Aber jetzt nochmal zu der Frage, was ist also dann diese zweite Öffentlichkeit? Ja, das ist die Öffentlichkeit, die nicht durch Journalismus und klassische Massenmedien entsteht. Tatsächlich sind diese beiden Öffentlichkeiten total eng verwoben. Ja? Also wenn Sie sich mal anschauen, wie politische Diskussionen geführt werden in den sozialen Medien, dann ist es ja oft so, dass Leute Beiträge aus klassischen Medien teilen, ja, und Aussagen von dort nehmen. Aber Tatsache ist, dass die klassischen Medien, dass Journalistinnen und Journalisten immer häufiger auf die sozialen Medien reagieren müssen. Ja. Und oft ist das wirklich sehr schwierig, Vor 2 oder 3 Tagen war das auch so, da hat ein russisches Recherche, so eine russische Recherchegruppe, die hat Spekulationen über den Gesundheitszustand von Wladimir Putin in Umlauf gegeben. Das ist nicht ganz neu, ja. Und er sieht ja auch wirklich nicht gesund aus in letzter Zeit. Aber die haben behauptet, er wäre gerade jetzt, weil er wohl ein paar Tage jetzt nicht live zu sehen war, in der Krebsbehandlung. Aber so richtig gut belegt war das nicht. Und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel bei Spiegel Online und anderen Flaggschiffen des deutschen Journalismus darüber kein Wort zu lesen war. Wohl auch deshalb, weil man in der Kürze der Zeit ja, das nicht verifizieren konnte. Aber so setzt zum Beispiel diese zweite Öffentlichkeit, ja, die erste Öffentlichkeit auch unter Druck. Und so ein bisschen, wenn ich noch ausholen darf, geht das auch zurück auf Jürgen Habermas, den großen Sozialtheoretiker und Philosophen, der ja in einem bahnbrechenden Buch schon in den 60er Jahren beschrieben hat, etwas, was er Strukturwandel der Öffentlichkeit nennt. Und wo er noch, also sozusagen vor dem digitalen Zeitalter beschreibt, wie sich eine Kaffeehausöffentlichkeit, so nennt man das ja, also im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, haben sich Leute in Kaffeehäusern, in Salons getroffen, um zivilisiert miteinander politische Standpunkte auszutauschen, die Argumente des anderen aufzugreifen, ja, und die eigenen dagegen zu setzen und so weiter. Also eine wunderbar idealisierte Öffentlichkeit, die natürlich nur ein sehr elitärer Teil der Bevölkerung genießen konnte. Und der Habermas beschreibt dann, wie das durch diese einseitig gerichteten, quasi industrielle Nachrichtenproduktion in den Medien, die sehr, sehr stark durch Nachrichtenfaktoren und eben, wie gesagt, einseitige Informationsautobahnen geprägt ist. Das ist die alte, die eine mediale Öffentlichkeit. Und im zweiten Strukturwandel der Öffentlichkeit, der dann eben mit den interaktiven digitalen Medien, mit den Algorithmen und so weiter verbunden ist, ich nenne das den zweiten Strukturwandel der Öffentlichkeit, da entsteht eben die Möglichkeit, ja, in der Öffentlichkeit zu stehen ein Millionenpublikum zu erreichen, ohne große Ressourcen, im Grunde für jedermann. Ja. Und eines meiner Lieblingsthemen, ich weiß nicht, ob wir über das auch noch reden, ist, wie wahnsinnig schlecht ja, unsere Schulen, unser Schulsystem unsere Kinder darauf vorbereitet. Und das habe ich auch wieder aus eigener Ansicht. Als Familienvater, ja, wenn das wichtigste Kommunikationsmittel der Klassenchat bei WhatsApp ist, wenn das wichtigste die wichtigste Nachrichtenquelle TikTok ist, ja, aber die Eltern Geld zusammenlegen müssen, damit sie jemanden von der Volkshochschule engagieren, ja, der die Kinder mal in der Schule über solche Dinge aufklärt, dann läuft irgendwas verkehrt. Entschuldigung, das ist jetzt ein neues Thema gewesen, aber das ist mir jetzt einfach persönlich wichtig.
Ja. Ist auch ein guter Hinweis und ja. Ich will jetzt nicht dem Koordinator des Projekts Medien aber richtig vorgreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch nochmal vertiefen. Wir haben es ja in der Podcast-Reihe am Anfang auch mit Social Web macht Schule mal aufgegriffen. Also wer in den Podcast ein Stück zurückscrollt, wird auch sehen, dass da ja tatsächlich Dinge funktionieren schon. Das ist wahrscheinlich das, was Sie auch angesprochen haben mit dieser Privatinitiative, die da leider noch nötig ist. Und wir hoffen mal, dass sich vielleicht auch Entwicklungen irgendwann ergeben. Ich habe da auch was Leuten hören, dass da im Hintergrund zumindest jetzt schon ein bisschen dran gearbeitet wird, dass vielleicht im Kanon der Schulpläne ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen. Eine Kollegin sagte mir gerade, 7. Klasse, toll, wird jetzt langsam Medienkompetenz irgendwie mal als kurzes Thema im Lehrplan verankert. Da ist natürlich, sind alle Messen gesungen, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Also ich denke, das wird nochmal ein Thema sein. Dann schaue ich mir was noch im Chat ist. Ich hatte noch eine Frage, die würde ich ganz gerne, weil ich ja Betroffener bin in dieser ersten als Medienmacher. Wenn das jetzt sich so entwickelt, was würden Sie raten? Sollen Journalisten auch mehr Personality entwickeln, um in diesem ganzen Influencer-Teil mit da zu sein? Sie haben Sascha Lobo zweimal erwähnt, der Mann mit der Riesentonne, den man ja gut kennt. Sagt, da ist dann jemand, dem man zuhört. Oder ist es eigentlich auch in Ordnung, sich dagegen zu wehren und zu sagen, nee, wir sind dann lieber die Stillen, die etwas Graueren, die aber dadurch seriös arbeiten und immer dann, wenn es schwierig wird, weiß man dann irgendwie doch, dass man sich eher auf die verlassen sollte. Sie haben mit Spiegel Online erwähnt, Sie haben die Tagesschau erwähnt und solche. Und wenn ich jetzt die Tagesschau-Kollegen als die etwas graueren Eminenzen des Journalismus tituliere, soll das nicht negativ sein. Aber welchen Weg würden Sie als Profi, als beobachtender Profi
Ja, das ist eine durchaus knifflige Frage. Also meine, diese Tendenzen, dass Journalisten sozusagen diese zweite Öffentlichkeit, da sind wir ja wieder, nutzen, ja, um sich als Person zu profilieren und als Marke zu etablieren. Ja, also das ist halt heutzutage so, und per se finde ich das auch erstmal nicht verwerflich. Ich finde aber auch das andere zielführend, ne? Also ist doch klar, dass wenn man sich organisiert, dass das Vorteile hat gegenüber einem Einzelkämpfertum und dass es nicht nur darum geht, als Marke Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern dass es eben vor allen Dingen auch um saubere Recherche geht, dass es darum geht, zu wissen, welche Themen wichtig sind und so weiter. Und dazu muss man kein markierter Journalist sein. Mhm. Und ich habe jetzt parallel die Frage im Chat gelesen, die ja so ein bisschen in dieselbe Richtung geht, ne? Dass ja die Social Media Plattformen eben in privater Hand sind, und ja, das wird uns jetzt gerade nochmal besonders deutlich vor Augen geführt von mit dem Elon Musk, ne? Mhm. Genau, von dem allgegenwärtigen Elon Musk, der jetzt Twitter kauft, der ja auch schon zum Teil sehr eigenwillige Ansichten geäußert hat, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, der Journalistin von der Werkseinweihung hier in der Gigafactory in Brandenburg ausgeliehen hat, nur weil die mal kritisch über die Grundwasserproblematik dort berichtet haben und so weiter. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und Sie können mir auch glauben, auch als Wissenschaftler sehen wir das mit großem Unbehagen. Also die wirklich interessanten Daten, ja, darauf sitzen doch die Leute von Facebook und Twitter, weil die genau wissen, was passiert, ja, wenn bestimmte Inhalte in Umlauf gebracht werden, wer darauf wie reagiert und so weiter. Und das ist aber alles privat, darauf können wir nicht zugreifen. Und ja, wenn ich früher wissen wollte, wie sind Politiker im Wahlkampf verhandelt worden, dann habe ich mir ein paar Zeitungen gekauft, ein paar Fernsehaufzeichnungen gemacht. Und jetzt, ich komme ja gar nicht, ein größer Teil der Kommunikation ist ja privat und spielt sich in Gruppen ab. Nicht nur bei WhatsApp, sondern auch im eigentlichen Facebook. Hm. Ja, also das ist ein Riesenproblem, die Machtverschiebung, so wie der Diskussionsteilnehmer das hier formuliert, auch aus journalistischer Perspektive. Und ich habe das ja schon beschrieben, dass sozusagen die Werbeeinnahmen, ja, weil man das eben bis auf die Person genau aussteuern kann in den sozialen Medien, dass die dorthin gehen, ja, und nicht mehr eben bei den traditionellen Medien sind, und die werden auch nicht mehr zurückgeben, aber Facebook bezahlt davon keine Journalisten. Ja. Was soll man, den Teil der Frage, was man dagegen machen soll, ganz schwierig. Ja. Das ist ja, das betrifft ja dann auch internationales Recht. Es gibt in den USA, ich meine, die USA haben manchmal schon ordnungspolitisch den Hammer rausgeholt und haben große Telekommunikationsunternehmen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in den 70er, in den 80er Jahren zerschlagen, weil die einfach Monopole hatten. Und natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass es sehr vernünftig wäre, wenn man ein öffentlich-rechtliches Modell auch im Bereich der Social Media hat, wo sozusagen die Informationsweiterleitung nicht davon getrieben ist, ja, möglichst viel Daten einzusacken, die man dann weiter verkauft, und möglichst viel Drama zu generieren. Ja.
Wäre wahrscheinlich auch mal ein eigenes Thema, um darüber zu reden, wie zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien oder auch Zeitungsverlage tatsächlich es schwer haben. Ich kenne es nur aus unserem Umfeld, dass es schon schwierig wird, mal im Regionalen zum Beispiel, mal bei einer Stadtverordnetenversammlung oder in einer Gemeinde, wo es kritisch wird, jemanden hinzuschicken, weil einfach dieser Aufwand Nutzen mit der geringen Personenzahl nicht mehr zu leisten ist, so wie das früher noch der Lokalreporter gemacht hat. Die Zeitungen sind in der Regel nicht mehr da. Also was macht man? Man ruft am Ende irgendwie, versucht man zwei oder drei Leute anzurufen, um vielleicht ein allgemeines Bild zu kriegen. Und dann kommen wir ja in dieses, Sie hatten vorhin einen so einen Fachbegriff genommen, dann kommt man ja in dieses Problem, dass man diesen 50-50-Joker gerne rausholen will. Also dass man sagt, man möchte mal beide Seiten. Sie hatten auch auf den Folien ganz oft die beiden Seiten, ne? Das wird mit der Ukraine, das wird aus Russland berichtet. Und wir hatten ja in der Corona-Pandemie am Anfang dieses Problem, dass viele Journalisten auch das andere irgendwie mal mit darstellen wollten. Und plötzlich kamen dann irgendwelche kruden Theorien auch vor, bloß weil der Vorwurf da war, wenn ihr nicht drüber berichtet, dann verschweigt ihr es absichtlich, ne?
False Balance, sagt man dazu. Ja, falsche Ausgewogenheit. Das klassische Beispiel ist, wenn man in jedem Beitrag über den Klimawandel, ja, in dem berichtet wird, dass es einen menschengemachten Anteil gibt und dieser Meinung sind 98% der Fachwissenschaftler, wenn man dann immer noch diese zwei von den 2%, welche zitiert, die sagen nee und im Grunde liegt es an der Sonnenfleckenaktivität und so weiter.
Ja klar. Und das ist natürlich jetzt im Fall des Ukraine-Kriegs noch schwieriger. Ich gucke mal, ob im Chat noch was ist. Also einfach reinschreiben. Ansonsten, Sie wissen, wie Journalisten sind, die quatschen dann auch los. Mir war noch eine Sache aufgefallen mit dem Embedded Journalism. Dass das also losging, dass man damals im Golfkrieg gesagt hat, wir hinter unseren Reihen dürfen auch die Journalisten mitlaufen und gucken, was passiert. Erwarten Sie, jetzt sind Sie kein Kriegsexperte, aber erwarten Sie, dass sich das im Ukraine-Krieg nochmal auch in irgendeiner Art und Weise so darstellen könnte, falls jetzt tatsächlich durch Waffenlieferungen, durch Ermächtigungen in irgendeiner Art und Weise und Schwächung der russischen Seite sich das Blatt dann doch mal offiziell wendet und die Ukrainer vielleicht die russischen Truppen wieder rausmachen, dass man dann sagt, jetzt darf der westliche Journalist auch hinter den ukrainischen von Westeuropa gelieferten Panzern herlaufen und seine Aufnahmen direkt machen. Weil jetzt ist man ja sehr auf diese Social Media Bilder angewiesen.
Ja, eine gute Frage. Also ich denke, dass man sehen kann, dass die ukrainische Regierung eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, eine sehr strategische Herangehensweise hat und sich gut überlegen, welche Maßnahmen sie treffen. Ob die sich jetzt im Zuge dessen mal dafür entscheiden, dass sie sowas machen, ja, und Embedded Journalists in ihren Truppen mitlaufen lassen, das wäre wirklich Spekulation.
Ne? Ich kam nur drauf, weil ja zum Beispiel die Besuche westlicher Politiker ja auch zugenommen haben. Am Anfang war es fast unmöglich zu glauben, jemand fährt nach Kiew. Die ersten kamen dann mit dem Zug noch irgendwie, weil Fliegen ja nicht geht. Und jetzt plötzlich taucht dann eben mal auch ein CDU-Chef auf und jetzt ist er doch da. Gut, werden wir beide natürlich nicht klären, aber dass da vielleicht so ein gewisses Maß an etwas wieder mehr, wie soll man sagen, Quellensicherheit existiert, weil jetzt weiß man es ja, wie Sie schon gut belegt haben, ja oft wirklich nicht, wo kommen die Bilder her und sind sie dann eben in der dritten Wiederholung und mit einem anderen Perspektiv, Kameraperspektive auch anders gemeint. Es gab eine Frage, die werden wir auch nicht erklären oder ich glaube zumindest nicht, ob die Obduktionsberichte aus Butscha schon irgendwo kommuniziert wurden. Also durch unabhängige Ärzteteams ist es mir auch nicht bekannt.
Weiß ich nicht.
Nee. Ist mir nicht untergekommen. Ich glaube, wenn das dann auch so wäre, würde das wahrscheinlich medial wieder hochschlagen. Denn auch die Journalisten der ersten Ebene, also nicht die selbsternannten, sind natürlich so, dass sie auf Nachrichtenzüge auch aufspringen. Wie finden Sie das eigentlich? Nicht, dass man jetzt alle nur dieselbe DPA-Meldung vielleicht verwendet, sondern dass man einfach sagt, das Thema scheint relevant zu sein. Und ich kenne ja Redaktionssitzungen, ne? Also da hat eine Zeitung etwas gefunden, da müssen wir jetzt auch mal was dazu machen. Oder jetzt Bild im Umlauf von CNN. Jetzt müssen wir sehen, dass wir auch was dazu machen. Also dieses Gefallen wollen vielleicht.
Rudeljournalismus, Pack-Journalism, ja. Gibt's und ich sage mal, ist auch sehr verständlich, gerade in unsicheren Situationen, ja, orientiert man sich ja lieber an der Mehrheit, weil wenn es dann falsch war, dann hatten es wenigstens die anderen oder die Mehrheit auch falsch. Also absolut verständlich. Zugänglichkeit ist ein anderes Thema. Ne? Also wenn es eben so ist, dass man im Krieg, das ist so eine Grundbedingung, darüber habe ich gar nicht gesprochen, aber im Krieg ist es halt immer sowieso sehr, sehr schwierig und gefährlich, dorthin zu gehen. Deshalb ist die Zugänglichkeit oft eingeschränkt. Solche Dinge, die begünstigen das. Ne? Und natürlich sollte man versuchen, eine eigene Perspektive zu entwickeln. Bei Themen, glaube ich, ist das ein bisschen was anderes. Ne? Weil wenn ein Thema wichtig ist, warum soll man das dann links liegen lassen, nur weil andere das Thema treiben?
Mhm. Weitere Fragen im Chat? Ich will nicht alles alleine gestalten, aber eine Frage hätte ich zum Beispiel noch, die mir während des Vortrags dann aufgefallen ist, als Sie über Szenenausschnitte und dann, wo man es erklären konnte, klar, aber manchmal ist es eben auch nicht so ganz klar, wo das Bild her ist. Und mir ist aufgefallen, immer häufiger wird, weil eben Video-Visualisierung immer wichtiger wird, werden Archivbilder benutzt. Auch in seriösen Nachrichtensendungen oder nachgestellte Szenen. Und ich kenne das dann aus dem Umfeld. Also meine Frau sagt dann auch, guck mal, wie, als Frau Merkel noch dreimal, guck mal, wie die wieder aussehen. Ich sage, nee, das ist ein Archivbild, das haben wir schon 10-mal gesehen. Die hat aktuell wahrscheinlich sogar eine andere Frisur. Und manchmal ist dieses Archivbild und nachgestellte Szene zwar natürlich gekennzeichnet, aber sehr klein, sodass man trotzdem das Gefühl hat, man wäre in einem live, gerade frisch aufgenommenen Bild. Müsste das klarer sein?
Ja, also da kann ich auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten mal eine Veranstaltung, die sogar von Phoenix übertragen wurde im Wissenschaftszentrum in Bonn. Das war irgendwie, ich weiß es nicht mehr, Anfang der 90er Jahre, ein Kollege und ich, wo wir die Berichterstattung über die Versenkung der Brent Spa, ich weiß nicht, ob dir das noch jemandem was sagt, es war ein Riesenskandal. Esso und Shell hatten eine große Ölverladeplattform, die immer als Bohrplattform bezeichnet worden ist, anfangs im Nordatlantik stehen. Die britische Regierung hatte genehmigt, das Ding einfach zu versenken, weil das nach verschiedenen Gutachten noch das umweltfreundlichste war. Und es gab eine starke Bewegung dagegen von Greenpeace und so weiter angesteuert, die irgendwie sich total auf Shell konzentriert hat. Also eine ganz, tolle Medienfallgeschichte. Und am Ende ist Greenpeace dann mit einem Schiff namens Rainbow Warrior hinterhergefahren. Also um es jetzt kurz zu machen, in der ARD liefen ständig Szenen, wo der fast wie ein Embedded Journalist, der mitfahrende ARD-Reporter gesagt hat, ja, und jetzt kommt die britische Polizei mit ihrem Boot und die besprühen uns mit Wasser. Und man hat immer entsprechende Szenen gesehen. Und das fällt mir jetzt auf, das war eigentlich noch in der Vor-Internet-Zeit. Und uns ist aufgefallen, als wir da unseren wissenschaftlichen Artikel drüber schreiben, dass wir dieselben Bilder immer schon vorher gesehen haben und haben dann in dieser Veranstaltung darauf hingewiesen, haben gesagt, Leute, und einige Journalisten, die standen dann auf und sagten, ja, was wollt ihr eigentlich? Wir müssen das doch, wir sind Fernsehen, wir müssen das veranschaulichen, kann man auch verstehen, ja, natürlich. Aber dann muss man es zumindest klar kennzeichnen. Und das war nicht der Fall. Ja? Die haben einfach die Tonspur mit alten Bildern unterlegt. Und wir hatten dann den Eindruck, dass in der Folge das häufiger gekennzeichnet worden ist. Aber ich würde Ihnen zustimmen oder die Frage so beantworten, ja, das muss man. Ja? Also es ist völlig in Ordnung, wenn man Bilder nimmt, um was zu veranschaulichen. Aber dann muss man das klar und deutlich markieren.
Vielleicht haben wir Glück und dieses Thema Transparenz, was ja immer häufiger ist, so wie ich am Anfang auch gesagt habe, dass ich in dem Projekt hier involviert bin, auf der anderen Seite freier Mitarbeiter beim MDR bin, also damit man auch genau weiß, warum erzählt er über was und wie ist das gemeint. Das erlebt man ja immer häufiger, dass Menschen über sich etwas preisgeben, weil es die Situation unter Umständen beeinflussen kann. Das sollten wir Journalisten uns sicherlich auch auf die Fahnen schreiben, dass wir das noch klarer durchgängig machen. Das passiert ja schon. Ja, dann schaue ich mal, wir kriegen Lob für den Vortrag, auch für unser Zwiegespräch. Danke für die, die sich da mit beteiligt haben. Mit Blick zur Uhr, diejenigen, die uns im Bild gesehen haben, auf der Podcast-Tonspur hört man es jetzt nicht, haben vielleicht gemerkt, im Hintergrund ist mein Logo zur Veranstaltung, was ich improvisiert habe, schnell runtergefallen. Das war das Zeitzeichen. Das hat also genau 1,5 Stunden seine Stabilität gehabt und dann hat sich der Kleber gelöst. Das wäre also so ein bisschen das Zeitzeichen dafür, dass wir mit der Veranstaltung, mit unserer vorgenommenen Zeit, 5 Minuten drüber, jetzt an dieser Stelle wären. Die Frage ist, Konstantin Bernhard hatte noch eine Frage, sehe ich eben gerade. Ach, das ist der, 2 Bernhardshammer, die sitzen wahrscheinlich nebeneinander, jeder mit einem Gerät. Sie haben im Kontext der Kriege aus den vergangenen Jahrzehnten von Historikermeinung beziehungsweise von allgemein akzeptierten Fakten im Rahmen der Wissenschaft gesprochen. Mit welchem Zeithorizont entwickelt sich diese allgemein anerkannte Interpretation der Geschichte? Bei einem aktuellen Fall wie der Ukraine ist die Faktenlage ja noch sehr volatil. Ja, klar, wenn die Geschichtsbücher, wenn die Druckertinte trocken ist, der Geschichtsbücher, dann wissen wir vielleicht mehr, aber selbst das nicht höchstwahrscheinlich.
Das kann man auch sehr schwer beantworten. Und nochmal, man kann auch nicht mit 100%iger Sicherheit ausschließen, ja, dass die Toten von Butscha nicht von russischen Soldaten getötet worden sind. Im Moment spricht ganz, ganz viel dagegen. Ob es jemals, ja, falls es so wäre, enttarnt wird und wann, die Frage geht ja dahin, ja, mit welchem Zeithorizont, das kann man, glaube ich, ganz schwer beurteilen. Ich habe vorhin kurz angesprochen, dass die Zugänglichmachung von Archiven, ja, da gibt es ja, ich weiß nicht, zum Teil gesetzliche Fristen oder Vorgaben, ja, nach wie vielen Jahrzehnten dann Dinge, auf Englisch sagt man, declassified werden, aber ich glaube, wenn sich ein Staat auf den Standpunkt stellt, dass bestimmte Dinge geheim bleiben sollen, dann können die auch länger geheim bleiben. Also ich glaube, das kann man einfach nicht sagen.
Ja. Mir hat mal ein Militärwissenschaftler, Sönke Neitzel, hat mal irgendwann auf die Frage, ab wann ist eigentlich etwas Geschichte, gesagt, Geschichte ist dann, wenn die Zeitzeugen tot sind. Also bis der aktuelle Konflikt wirklich Geschichte wird, dauert es eben noch lange. Aber genau das, was Sie ansprachen, man kriegt eben jetzt erst Archive, zum Beispiel aus der DDR-Zeit oder eben auch die Dinge, die im Zweiten Weltkrieg waren, sind erst vor kurzem, ich glaube, bei 70 Jahren war da so eine Grenze erreicht für bestimmte Dinge und dadurch kommen dann im Nachgang Dinge raus. Ja, wir können das weiter kritisch beobachten. Ich glaube, dafür ist unser Blick geschärft worden, dass wir in Quellen prüfen müssen. Na klar, dass wir, wenn nur eine Quelle da ist oder ein anderer Kollege von Ihnen hat mir mal gesagt, wenn das so ein Matroschka-Prinzip ist, ne, dass man sagt, ach, ich habe eine zweite Quelle, aber die sieht genauso aus wie die erste und dann mache ich die auf und da ist wieder dasselbe drin. Dafür muss man halt ein Auge entwickeln, um das mitzubekommen, dass das doch sich sehr ähnelt. Dann sollte man immer erstmal vorsichtig sein, wenn es kein Impressum gibt, klar, ist richtig. Und wenn, das fand ich für mich interessant, wenn da irgendwas so ein Bauchgefühl entsteht, dass das irgendwie miteinander nicht stimmen kann, dass da irgendwas komisch aussieht, weil es vielleicht aus einer anderen Zeit stammt und man das nicht benennen kann, aber so ein komisches Grummeln im Bauch hat, dann sollte man dem vielleicht auch folgen und nicht sofort dem ersten Impuls folgen, der da vielleicht sagt, das, was ich da sehe und das, was dazu steht, ist empörend. Und das ist ja ganz oft so, dass diese Empörung gewollt ist. Richard Kiel schreibt jetzt gerade noch last minute sozusagen. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Krieg, egal von wem, mit wem, unnötig und sinnlos ist. Das ist richtig. Die wichtigste Frage ist, wer verdient daran Geld? Wir beherbergen selbst eine Mutter mit ihrer Tochter aus der Ukraine. Ich habe nie einen Krieg erlebt. Was ich von ihr gehört habe, macht mich traurig, fassungslos und müde. Das ist aus einer ersten Quelle dieses Erlebnis oder diese Gefühle, die da natürlich entstehen. Ich glaube, da ist völlig klar, wir wollten ja mit dieser Veranstaltung auch nicht auf die, ich setze das jetzt bewusst in Anführungszeichen, Chancen eines Krieges für Berichterstatter eingehen, sondern wir wollten eben genau darauf eingehen, dass gerade in dem Moment, wo ein Konflikt sich so drastisch äußert, dass dann natürlich sehr schnell Vorverurteilungen, manchmal auch gut gemeinte Dinge sind. Einiges von den Beispielen, die Sie gebracht hatten, sind ja auch so eine Art Bebilderung, um eigentlich vielleicht einer positiv zu wertenden Engagiertheit irgendwie noch Nachdruck zu verleihen, dass man da aber trotzdem eben nicht die Grenzen überschreiten darf, die dann in Richtung Falschinformationen oder zu extremer Ausschnitt. Das erste Bild auf Ihrer Folie, was das Glas zeigte, das war für mich sehr erhellend. Es kommt immer auch auf die Perspektive an, die ich auf etwas richte. Und deswegen.
Genau, manchmal geht es nicht um wahr oder falsch, ne? Sondern um die Perspektive auf Dinge. Aber in vielen Dingen gibt es eben eine wahre oder eine falsche Antwort. Also irgendjemand hat diese Menschen umgebracht. Ja? Irgendjemand hat einen Krieg angefangen. Da gibt es dann kein Vertun, das sind dann keine Meinungen, ne, sondern
richtig.
Da geht es nur darum, ob ein Faktum wahr oder falsch ist.
Soweit die Diskussion nach dem Vortrag von Professor Lutz Hagen von der TU Dresden. Wenn Sie Fragen, Hinweise oder Anregungen für weiterführende Themen haben, sehr gern an die in den Shownotes angegebene Mailadresse schicken. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, behalten Sie die Orientierung und lassen Sie sich nicht verwirren. Die Podcast-Reihe Medien aber richtig, ein Projekt der Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, gefördert von der Sächsischen Landesmedienanstalt. Die Volkshochschule Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat zum Thema Medienkompetenz auch Kurse im Angebot.